Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Gay, bisexual, transgender. Es geht um die Formen nicht heterosexueller Identitäten. So, und das Thema ist deshalb so heiß, weil egal, was ich heute dazu sage, es Widerspruch geben wird. Geht gar nicht anders. Deswegen werde ich es versuchen, so differenziert wie möglich zu tun. Ich habe mich schon lange nicht mehr so lange auf eine Predigt vorbereitet. Ich werde wahrscheinlich nicht nur sachlich sein, sondern hier und da auch ein bisschen leidenschaftlich. Und ich sage gleich im Voraus, ich kann nicht alles dazu sagen, was es dazu zu sagen gibt, weil ich auch nicht alles weiß. Trotzdem werde ich mehr Zeit brauchen als sonst. Ich habe der Lisa vorgesagt, halbe Stunde schaffe ich nicht. Also wer dann irgendwie sagt, ich muss gehen, der darf gehen, ich werde es euch nicht persönlich nehmen. Also drei Viertel, das ist mein Ziel. Aber sonst werde ich dem Thema nicht annähernd gerecht, wahrscheinlich werde ich mir auch so noch nicht gerecht. So, ich fange persönlich an und dann erst werde ich biblisch-theologisch. Ich finde das wichtig, persönlich anzufangen, weil unsere Überzeugungen bei allen Themen, aber auch bei diesem, zu ganz großen Teilen mit dem zu tun haben, was wir erlebt haben, wie wir geprägt worden sind, aber auch was wir für Menschen kennen, also mit unserer Geschichte. Das ist bei mir so, das ist bei euch so. Und ich dachte, deswegen müsst ihr meine Geschichte kennen. Vielleicht könnt ihr währenddessen eure eigene so ein bisschen abspielen und im Hinterkopf haben. Also hier meine Geschichte mit diesem Thema. Das religiöse Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, das war ein freikirchlich konservatives, nicht erzkonservativ, obwohl je nach Blickwinkel würde man das vielleicht auch so nennen, aber nee, war es nicht aus meiner Sicht. Aber es war eines, wo die Einstellung gegenüber homosexuell empfindenden Menschen ziemlich klar war. Und die lautete so, der Mensch als solcher, der ist natürlich zu lieben und zu achten und das meinte man auch ernst. Aber ein homosexueller Lebensstil ist nicht vereinbar mit einer an der Bibel orientierten Ethik. So, das hatte zur Konsequenz, eine lesbische Frau oder ein schwuler Mann, die ihre sexuelle Identität auslebten, das war immer der Punkt, es ging nicht darum, wie man erfindet, sondern ob man es lebt, hätten in meinem kirchlichen Umfeld keine leitende Funktion übernehmen können. Sicher hätten sie nicht Pastorin oder Pastor werden können. Wahrscheinlich hätten sie nicht mal Mitglied der Gemeinde bleiben können, sicher nicht werden können, wenn sie auf dem Aufnahmebogen angekreuzt hätten, lebt in einer homosexuellen Beziehung. Man konnte das nur nirgendwo ankreuzen. Diese Einstellung wurde jetzt nicht vehement verteidigt, denn sie war total unstrittig. So. Schwul, lesbisch, transgender, solche Menschen kamen, das muss ich heute feststellen, in meinem kirchlichen Umfeld eigentlich gar nicht vor. Ich kannte über lange Jahre keinen einzigen schwulen Christen oder eine lesbische Christin, und ich hoffe, ihr wisst, dass das keine abwertenden Worte sind, ne? Die in einer homosexuellen Beziehung lebten, kannte ich keinen. Heute frage ich mich, warum ich eigentlich 40 Jahre alt geworden bin, bis mir auffällt, dass mich das eigentlich hätte traurig machen müssen, dass ich keinen kannte. Die waren nicht da. Und ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Wenn man die prozentuale Verteilung in unserer Bevölkerung anguckt, wie viele Menschen das betrifft und wie ist es in unseren Kirchen, in meiner. So, warum wohl waren diese Menschen nicht da? Ich rate mal, weil sie es schon verdammt schwer gehabt hätten. Und ich frage mich heute, oder waren sie da und hatten es verdammt schwer? Heimlich da, konnten sich nicht offen zeigen? Und wenn sie nicht da war, was sagte das über uns? Könnte es bedeuten, dass Menschen spürten, dass hier doch nicht jeder so willkommen ist? Nicht so ganz wirklich echt. So, vor 5, 6, 7 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, lernte ich zwei Leute kennen, das war dann schon in dieser Kirche hier, zwei Männer, ein Paar. Und die saßen oft im Gottesdienst sonntags, und also im Kino, ne? Und die gehörten auch zu einer Kleingruppe, aber quasi inkognito. Ich sage jetzt auch ihren Namen nicht, obwohl ich das eigentlich schon blöd finde, dass ich die Namen nicht sage, aber ich denke, ich sage ihn ja auch nicht. Die waren schon lange da, ein, zwei Jahre vorher hatte einer der beiden mich per Mail gefragt, wie die City Church, so anonym über Mail, wie die City Church denn zum Thema Homosexualität stehe. Sie hätten Hoffnung, dass sie hier vielleicht ihre Kirche finden könnten. Aber er wollte schon sehr genau wissen, sehr detailliert wissen, wie wir ticken. Und so sagte ich ihm, das ist jetzt also länger als 5, 6, 7 Jahre her, so sagte ich ihm, so freundlich wie möglich, schickte ich ihm sozusagen das offizielle Statement des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden, da gab es so eine theologische Abhandlung drüber, die schickte ich ihm zu und das lautet ungefähr so, wie ich dieses Statement vorher beschrieben habe, ne? Also die Bibel lehne praktizierte Homosexualität ab, aber natürlich seien uns die Menschen, die so empfinden, hier willkommen. So ungefähr habe ich ihm das gesagt. Seine Antwort war kurz und enttäuscht. So und zwei Jahre später, lerne ich ihn kennen, den Mailschreiber und seinen Freund. Weil ich um drei Ecken mitbekommen habe, die beiden sind noch da. Ich dachte, ja, er ist jetzt weitergezogen. Nee, sie sind noch da. Und mir begegnen zwei Leute und ich lerne zwei Leute kennen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ohne dass das doof klingt. Aber manchmal lernt man Leute kennen, die man einfach gerne kennt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Menschen, die man einfach gerne kennt. So Leute sind das. Menschen, die Gott lieben und die selbst seit Jahren mit ihrem So-Sein und ihrem Glauben ringen. Und die eine Kirche suchen, in der sie selbst sein können. So, und schon nach dem ersten Gespräch beginnt etwas. Und deswegen erzähle ich euch meine Geschichte eigentlich, das bis heute nicht aufgehört hat. Es fängt an, mir weh zu tun. Dass meine Theologie, so wie sie ist, Menschen das Gefühl gibt, nicht okay zu sein. Auch wenn ich ihnen das sage. Aber es gibt ihnen dieses Gefühl. Menschen, die aber ganz offensichtlich so okay sind, wie ich auch okay bin. So. Dass diese beiden Menschen aufgrund unserer Theologie oder unserer Kirchen spüren, wir werden hier nie ganz dazugehören. Wir sind hier willkommen, aber wir werden hier nie ganz dazugehören. So. Ich spürte, das ist noch gar keine Theologie, ne? Ich spürte einfach, es ist irgendwie falsch. Es ist irgendwie falsch. Es ist einfach so nicht richtig. Ich habe meine Theologie deswegen nicht über Bord geworfen. Aber sie begann mir weh zu tun. Und dann habe ich begonnen, mich nochmal neu mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das hatte ich natürlich früher auch schon mal gemacht. Ich habe auch Theologie studiert und so. Aber jetzt war das keine Theorie mehr. Jetzt ging es um konkrete Personen. Und es ging mir nahe. Und ich habe viel gelesen und viele Vorträge angehört und mit anderen geredet. Wir haben im Leitungsteams darüber gesprochen. Ich habe gestern noch einen fitten Theologen extra angerufen und ihm seine Meinung gebeten. Und da begann meine Geschichte nochmal neu in der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Ich erinnere mich an einen Schlüsselmoment für mich. Das war ein Vortrag von Tony Campolo und seiner Frau. Tony Campolo ist ein Amerikaner und ich würde ihn mal zu der linksevangelikalen Szene rechnen. Also evangelikal, aber links. Und er sprach mit seiner Frau auf einer Konferenz. Also mit seiner Frau zusammen sprach er vor einem Auditorium. Also er ein paar Minuten, sie, dann er wieder, dann sie, ganz schön lang, über eine Stunde dieser Vortrag. Und ihr Thema war, wir beide in unserer Ehe haben eine unterschiedliche Position zu diesem Thema. Seine Frau Peggy Campolo vertrat sehr nachdrücklich die Meinung, die Kirche müsse homosexuelle Paare unterstützen und segnen. Und er vertrat die konservativere Sicht, die ich vorher ungefähr beschrieben habe, aufgrund seines Bibelverständnisses. Und jetzt sprachen sie aber darüber, wie kommen wir beide eigentlich in der Ehe klar, als öffentlich, auch ein bisschen als öffentliche Personen. Und tut mir leid, dass ich hier mit meinen vielen Blättern so rumhantiere. Und die Art und Weise, wie er, der Konservativere von den beiden, mit Hochachtung von seiner Frau und ihrer Meinung sprach und mit Hochachtung vor homosexuellen Freunden, für die sich seine Frau einsetzt, die hat mich fast zum Weinen gebracht. Ich weiß das noch, ich war beim Joggen. Ja, fast nur, aber ich habe empfunden, hier ist einer, dem tut seine Theologie weh. Dem tut seine eigene Theologie weh, weil er Menschen liebt. Die sich, und das hat er immer wieder betont, ihre sexuelle Neigung nicht aussuchen. Niemand sucht sich das aus, ob er hetero ist oder nicht. So, woher unsere sexuelle Identität kommt, wie die sich entwickelt, dazu habe ich auch viel gelesen, aber dazu werde ich nichts sagen, da fühle ich mich nicht kompetent. Mir scheint, es ist höchst komplex. Aber sicher ist, man findet sie irgendwann vor. So bin ich. So bin ich. Manche wollen das dann ändern, finde ich auch gut, wenn sie das wirklich selber wollen. Ich würde sagen, nur sehr wenige können es, die allermeisten können es nicht. Also auf jeden Fall, man sucht sich seine sexuelle Neigung nicht aus. Das ist wichtig, wenn man eine ethische Aussage machen will. Man sucht sich das nicht aus. So, und da habe ich ab damals eine innere Reise vollzogen, über ein paar Jahre. Bis heute, wo ich weiß, okay, jetzt ist es Zeit, mal öffentlich was dazu zu sagen. So. Das, was wir glauben, was wir für richtig und falsch halten, das ist niemals unabhängig von unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Für mich war das die Erfahrung, dass Menschen sich ausgeschlossen fühlen und die mir das gar nicht vorwerfen, die zwei, ne? Aber trotzdem, sich ausgeschlossen fühlen, die eigentlich dazugehören müssten, so mein Empfinden. So, also meine Erfahrung prägt meine Theologie. Und ich will sagen, das ist wichtig. Das ist gut. Man könnte ja auch sagen, nein, deine Theologie darf nicht von der Erfahrung geprägt sein, sonst hat sie ja gar keine normative Kraft mehr. Dann liest du ja die Bibel so, wie sie zu deinem Leben passt. Ich behaupte, das tun wir sowieso. Das tun wir sowieso. Dass ich heute Dinge anders sehe als mein Großvater, das liegt nicht daran, dass ich schlauer bin als er, sondern es liegt daran, dass unsere Erfahrungswelten sich unterscheiden. Also unsere Erfahrung prägt natürlich unsere Theologie. Da kommen wir gar nicht raus, selbst wenn wir das nicht wollen. Das Zweite ist, das darf auch so sein. Es wäre ganz furchtbar, wenn du deiner Erfahrung nicht erlaubst, deine Überzeugung zu hinterfragen. Dann hast du nämlich eine Ideologie. Und drittens, natürlich liegt da drin ein Risiko, dass wir uns es zu leicht machen. Natürlich. Aber ich würde sagen, das gehört zum evangelischen Glauben. Ich weiß nicht, ob zum katholischen auch, aber zum evangelischen gehört es, die Verantwortung gegenüber Gott selbst in die Hand zu nehmen. Ich muss das verantworten. Ich kann das nicht abschieben auf meinen Pastor oder, und ich würde sagen, auch nicht einfach nur auf, hier steht's ja. So, ne? Ich muss das verantworten. Da kann ich Fehler machen, natürlich, da liegt ein Risiko. Okay, so, jetzt betreiben wir ein bisschen Theologie. Wir schauen in die Bibel und schauen uns alle Stellen an, die es zu dem Thema gibt. Das kann man in einer Predigt machen, weil es sind gar nicht so viele. Grundsätzlich muss man sagen zur Bibel, es gibt in den biblischen Schriften keine Vorstellung einer homosexuellen Identität oder einer lesbischen Veranlagung, ja, als Identität. Es gibt nicht schwul sein oder lesbisch sein in der Bibel. Das findet man einfach nicht. Das Innenleben eines Menschen, warum ein Mensch ist, wie er so wurde, was in ihm vorgeht, also sozusagen der Blick in seine Seele, das kommt eigentlich erst mit der modernen Psychologie auf, vorletztes Jahrhundert. Das ist in der Bibel nicht im Fokus. Da geht es einfach um das, was Menschen tun. Da wird nicht so sehr gefragt und reflektiert, warum, wie sind sie denn? Kann auch gar nicht sein, weil das hatte man nicht im Blick. So, okay, es gibt also in der ganzen Bibel 7 Stellen, die homosexuelle Handlungen benennen. Oder sagen wir homosexuelle oder lesbische, ja homosexuelle. 2 von diesen 7 tragen überhaupt nichts zum Thema bei. Ich müsste sie gar nicht nennen, aber ich nenne sie, weil sie in der Kirchengeschichte immer benutzt worden, vor allen Dingen die eine von den beiden. Die stehen in Genesis 19 und in Richter 19, kann man sich leicht merken, muss man sich aber nicht merken, bringt nämlich nichts. Die erste ist, ja, sie haben zum Thema wirklich nichts zu tun. Die erste ist Sodom und Gomorra. Die kennt ihr vielleicht, die Vernichtung. Das zweite ist eine fürchterliche Story, die eine ganz ähnliche Handlungsstrang hat, in Richter 19. Beide Geschichten, ich mach's jetzt kurz, beinhalten die Androhung von sexueller Gewalt heterosexueller Männer an Männer. Da wird sexuelle Gewalt Männern angedroht. In beiden Geschichten ist das Motiv nicht eine sexuelle Neigung, sondern, und das ist erstaunlich, aber wenn man sich's mal anguckt, das stimmt, Fremdenfeindlichkeit. Fremdenfeindlichkeit ist das Problem. Den fremden Mann in seiner Würde brechen, darum geht's da. In diesen Geschichten. Könnte man jetzt lange drüber reden, aber ich muss auf die Zeit achten. Diese beiden Stellen tragen zu einer biblischen Ethik zum Thema Homosexualität nichts bei, denn es geht da nicht darum. Das ist auch nicht fair, sie heranzuziehen. So, jetzt komme ich zu den einzigen beiden alttestamentlichen Stellen, die Gewicht haben. Es sind 2, aber eigentlich ist die zweite einfach eine Wiederholung der ersten mit einer Erweiterung. Also es steht in der zweiten nichts, was in der zweiten nicht auch steht. Ich lese sie trotzdem beide vor, Levitikus 18 und Levitikus 20. Levitikus 18, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Greuel. Ich glaube, das ist Elberfelder oder Luther, bin ich jetzt gar nicht mehr ganz sicher, was ich rausgesucht habe. Und dann Levitikus 20, kommt erst einmal dasselbe. Wenn jemand bei einem Mann liegt, wer bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist. Und sollen beide des Todes sterben, Blutschuld lastet auf ihnen. So, wenn du das Verständnis hast, dass man alles, was in der Bibel steht, so nehmen muss, wie es da steht, dann ist das Thema hier eigentlich für dich abgehandelt. Denn hier steht's ja. Dann musst du aber auch bitte Folgendes genauso wörtlich und genauso ernst nehmen. 5 Verse später, wenn ein Mann mit einer Frau während ihrer monatlichen Blutung schläft, machen sich beide schuldig und müssen aus ihrem Volk ausgerottet werden. Ich will jetzt hier nicht die Ehepaare fragen, wie sie das handhaben. Das gleiche Kapitel. Warum sagen wir hier, ich nehme mal an, dass das viele so sagen, ja gut, das muss ich jetzt natürlich heute nicht mehr so sehen. Warum sagen wir das hier und bei dem anderen nicht? Warum sagen wir das hier nicht? Natürlich haben wir gute Gründe, warum wir das nicht, warum uns dieser Vers nicht irgendwie verrückt machen. Wir sagen, oh, das ist ja, ne? Wir haben gute Gründe. Es leuchtet uns einfach nicht ein, zum einen. In diesen alten Gesetzestexten, da gibt es viele Dinge, die halten wir für völlig unproblematisch. Die waren damals aber schlimm. Blutwurst essen zum Beispiel. Krabben essen. Schweinefleisch. Frauen, die Männerkleider tragen. Ich sehe ein paar. Ja. Männer, die Frauenkleider tragen übrigens auch. Und da haben wir heute auch immer noch so ein bisschen, ist aber kein ethisches Urteil. Ja. Also offensichtlich, was ich damit ja nur sagen will, fällen wir selbst ein Urteil darüber. Das ist auch richtig. Dass wir an einer Stelle der Bibel folgen, an einer anderen Stelle nicht. Das machen wir mit Recht. Diese Verse stehen im Heiligkeitsgesetz und sie beschreiben, was rein und was unrein ist damals. Und zwar kultisch unrein. Hier steht Greuel, das Wort. Und wir hören da, nehme ich an, sofort Ekel. Ne? Gott findet das eklig. Gott findet das wider natürlich. Das ist aber hier nicht gemeint. Gemeint ist, kultisch unrein werden. Und manches machte kultisch unrein, da erschließt sich uns der Sinn einfach nicht mehr. Ich ahne, dass diese Dinge in einer Kultur vor 3000 Jahren ihren Sinn hatten. Einer Kultur im Orient vielleicht, ja, so einen Sinn hatten. Ich tippe mal einen Gedanken nur an. Zum Beispiel, jetzt wenn wir wieder auf unsere Stelle mit dem Mann, der bei einem Mann liegt, man hielt den Samen des Mannes für heilig. Denn in ihm steckt das Leben. Das war die Vorstellung. Man wusste nichts von der Eizelle, dass die genauso wichtig ist. So. Also Samen verschwenden, das ist wie Saatgut vernichten. Das machst du nicht. So. Das ist jetzt keine Erklärung dieser Stelle, ja, aber mal so, das steckt im Hintergrund auch. Dahinter steckt aber auch das Denken, es gibt eine heilige göttliche Ordnung in der Welt und die zu achten oder sie zu verletzen, das hat eine geistliche Dimension. Ja, es bringt dich nah zu Gott oder weit weg. Rein, unrein. Zu dieser heiligen Weltordnung gehört, was man essen darf und was nicht und vieles mehr. Aber zum Beispiel eben auch haben in dieser Ordnung Männer und Frauen ihren festen Platz. Das war letzten Sonntag mein Thema, ne? Also, ein Mann bei einem Mann liegen. Jetzt wieder so ein gesellschaftliches Ding von damals. Das verrät das Mannsein. Das bringt das gesellschaftliche Modell ins Wanken. Das darf natürlich nicht sein. So, das erklärt diese Stellen erstmal noch nicht. Wir müssen uns klar machen, was machen wir mit so einer Stelle? Die steht da. Zum einen muss ich mich fragen, gilt dieses alte Heiligkeitsgesetz aus Levitikus noch für mich? Und die ganz klare Antwort lautet nein, natürlich nicht. Bei den meisten Geboten, hier ist das völlig unstrittig, aber dann muss es eigentlich fairerweise erstmal auch für dieses gelten. Dann kann ich nicht sagen, ja, aber das schon. Also erstmal ist das für uns Christen nicht mehr normativ. So. Ich kann aber in einem zweiten Schritt fragen, ist die dahinterstehende Ordnung, ist die weiterhin gültig? Also sozusagen, wie Gott will, dass die Welt läuft, ist das weiter für uns wichtig? Was Männer tun, was Frauen tun, was sie nicht tun sollen, weil sonst alles durcheinander kommt. Ist das noch für uns wichtig? Da muss ich dann allerdings nicht ins Alte, sondern ins Neue Testament schauen. Und auf das wir Christen uns berufen. Vor allen Dingen muss ich auf Jesus Christus schauen und ich muss in meine Zeit schauen. Ich werde das heute immer wieder sagen. Ich muss auch in dieses Jahrhundert schauen, in dem wir nun mal leben. Und fragen, was bedeutet das für heute? Das kann ich nicht einfach ausblenden. So, jetzt kommen wir also zum Neuen Testament. Für mich war übrigens auf meinem Weg, dem gedanklichen Weg, den ich gegangen bin, schon auch zu sehen, wichtig zu sehen, dass es nur extrem wenig Stellen sind, die dazu was sagen. Die Propheten zum Beispiel im Alten Testament, die großen Sozialethiker, die großen Sozialkritiker auch, kein Wort zum Thema. Dann Jesus. Seine Ethik ist ja das, was uns Christen wirklich von Bedeutung ist. Kein einziges Wort zum Thema. Ich weiß, das ist kein Argument. Ja? Vielleicht war etwas in der Gesellschaft so klar, dass man nichts dazu sagen musste. Und Jesus hat zu allem Möglichen nichts gesagt, wo wir uns trotzdem eine Meinung bilden müssen. So. Trotzdem will ich das wahrnehmen, rein von den Zahlen her, von den Anzahl her der Verse, ist der biblische Befund erstmal ganz schön mager. Und übrigens, einfach alle Bibelstellen abklappern ist auch noch keine gute Theologie. Ich mache das heute aber dennoch mal. Vielleicht ist es heute auch nur ein Anfang, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, für manche von euch. Einfach mal alles sichten, was drin steht, damit man es mal gesehen hat. Auch die Stellen, die wehtun. Wenn du persönlich damit zu tun hast, weil du jemanden kennst oder weil du selbst so empfindest, dann tut dir wahrscheinlich weh, wenn ich solche Stellen vorlese. Es tut mir auch leid. Ich lese sie trotzdem vor, weil wir uns damit beschäftigen müssen. Wir kommen jetzt zu Paulus. 1. Korinther 6, Vers 9. Oder wisst ihr nicht, das ist jetzt Elberfelder, das weiß ich, dass Unrechtgerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. So, hier steht Lustknaben. Geguckt, was da steht. Malakos im Griechischen. Das kommt von Weichling. Man sagt, das ist der Junge oder der Mann, der sich missbrauchen lässt. Lustknabe, altes Wort, ne? Und dann Arsenokoites. Luther sagt das auch, Knabenschänder. In Wörterbüchern steht, jemand, der mit Männern oder Jungen Sex hat. So, es ist schwer zu sagen, ob hier nur der Missbrauch eines Jüngeren durch einen Älteren gemeint ist. Das liegt sehr nah, das war in der griechisch-römischen Gesellschaft üblich, ganz anders als bei uns, anerkannte Praxis. Da gab es Jungen, die lernten von ihrem Mentor und mithilfe dieses Mentors erkletterten sie selbst die Karriereleiter, aber sozusagen zu den Lehrjahren gehörte durchaus hier und da auch oder oft, dass man dem Meister sexuell zur Verfügung stand. Und das bedeutet noch nicht mal, dass der Meister schwul war. Man weiß, dass das Schönheitsideal der damaligen Zeit der junge männliche Körper war, nicht der weibliche. Also geht es hier nur, das ist jetzt die Frage, um sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, denn dann wäre diese Stelle für uns nicht besonders wichtig. Wir würden sagen, ja, das ist doch klar, so. Oder geht es auch um homosexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen? Ich bin so weit, dass ich sagen kann, man kann das nicht ganz sicher entscheiden. Die neueren Übersetzungen sehen das anscheinend so, denn sie übersetzen oft so ähnlich wie Männer, die eine homosexuelle Beziehung eingehen. Und da muss ich schon sagen, das verstehe ich nicht, warum man so übersetzt. Ganz klar steckt nämlich in dem ersten Wort der passive und in dem zweiten der aktive Part. Das muss nicht unbedingt der Jüngere sein, der vom Älteren missbraucht wird. Aber die modernen Übersetzungen haben wir praktisch schon eine Entscheidung getroffen in eine Richtung. Und das ist nicht ganz richtig. Es verschleiert, was bei Luther noch klar war, vielleicht zu klar, Lustknaben und Knabenschänder. Okay, also es bleibt ein Fragezeichen bei diesem Vers. Ich lese noch 1. Timotheus 1, Vers 10, auch wenn da dasselbe steht wie in der Stelle vorhin. Jetzt mal nach so einer neueren Übersetzung. Das Gesetz richtet sich gegen gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist und die keine Ehrfurcht kennen, die gegenüber ihrem Vater und ihrer Mutter gewalttätig werden, nicht von einem Mord zurückschrecken, ein ehebrecherisches Leben führen, homosexuelle Beziehungen eingehen. Aber da steht eigentlich Knabenschänder, dieses Wort, das ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie es im Griechischen heißt. Menschenhandel treiben, Lügen verbreiten, falsche Eide ablegen oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Okay, das waren zwei Stellen von Paulus. Ich tendiere dazu zu sagen, hier geht es um diese Ausbeutung Jüngerer durch Ältere, aber das ist nicht wasserdicht sicher. Bevor wir zur letzten wichtigsten Stelle kommen, bisher hatten wir eine Doppelstelle im Alten Testament, ne? Und diese zwei im Neuen Testament. Keine setzt sich intensiv und argumentativ mit der ethischen Frage auseinander, wie das zu werten ist, wenn jemand eine homosexuelle Identität empfindet. Ja, das sind immer nur ganz kurze, knappe Sätze. Sind hier bei Paulus wirklich gleichberechtigte, gleichgeschlechtliche Partnerschaften auch mitgemeint, die in Treue und Verantwortung gelebt werden? Fragezeichen. Ich ahne, das gab es so nicht. Darum war es nicht im Blick, darum ist es natürlich auch nicht mitgemeint. Aber ich kann Paulus fairerweise auch nicht einfach in den Mund legen, damit hätte er selbstverständlich kein Problem. Die Einzelstellen geben so viel einfach nicht her. So, jetzt noch Römer 1. Paulus entwickelt in Römerbrief seine Theologie und er beginnt im Kapitel 1 damit, dass er zeigt, alle Menschen sind Sünder. So, die Welt hat sich von Gott abgewandt und deswegen ist alles durcheinander. Und eins der Beispiele dafür ist bei Paulus auch dieses. Ich lese jetzt viel Text. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihren eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier, Gemeinheit, die nicht bei ihnen zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sie sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. So, diese Stelle wiegt am schwersten. Wegen dieser Stelle sagte dieser Toni Campolo, von dem ich eben sprach, dass er mit seiner Frau da diese Vortrag gehalten hat, wegen dieser Stelle sagte er, ich komme an der Bibel nicht vorbei. So gern ich würde, ich komme an Römer 1 nicht vorbei. Die einzige für ihn. So, worum geht es hier? Paulus beschreibt die Welt und das, was er sieht. Und er beschreibt sie mit sehr schonungslosen Worten, habt ihr ja eben gemerkt, ne? Unrecht, Bosheit, Gier, Gemeinheit, Neid, Mord und so weiter. Und er sagt ein bisschen pauschal, so sind sie alle. Ich denke, er wusste auch, dass nicht jetzt jeder genau so, aber er redet über die Menschheit. So sind sie. So ist der Mensch. Schaut euch doch um, ihr Römer. Es ist doch alles durcheinander geraten. Auch sexuell. Er fängt damit an. Frauen tun es mit Männern, Männer tun es mit Männern. Nein, Frauen tun es mit Frauen, Männer tun es mit Männern. Paulus sieht, und deswegen habe ich das vorhin beim Alten Testament mal so reingeworfen, eine heilige Ordnung in Unordnung. Er nennt etwas natürlich und widernatürlich. Habt ihr vielleicht gehört eben. Widerspricht Paulus nicht von homosexueller Identität und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Das kann er auch nicht, das hat er nicht im Blick. Er spricht von sexueller Ausschweifung. Wahrscheinlich sogar von Männern und Frauen, die hetero sind. Ja, sie haben ihren Verkehr vertauscht. Und wahrscheinlich war ja auch nicht alle, oder sagen wir mal, die gesamte römische Gesellschaft homosexuell. Wahrscheinlich nicht. So. Nochmal, das heißt nicht, dass Paulus treue homosexuelle Beziehungen positiv gewertet hat oder hätte. Das weiß ich einfach nicht. Ich bin fast sicher, dass er es nicht getan hätte. So wie ich ihn verstehe. Oder kenne. Weil Paulus, wie wahrscheinlich alle biblischen Autoren, als Jude, als Schriftgelehrter, eine gottgegebene Unordnung in Unordnung sieht. Das kann man in Römer 1 eigentlich nicht übersehen. Für ihn steht alles Kopf. Der Mensch will nicht mehr Gott anbeten, sondern, ich sage es mal verkürzt, er betet Sex, Macht und Geld an. Und das Ergebnis beschreibt er. So, was bedeutet das jetzt für unser Thema? Ich will zwei Punkte machen. Das erste: Das Anliegen von Paulus im Römerbrief ist nicht die Verurteilung des Menschen, der Menschen. Sein Anliegen ist Gnade im Römerbrief. Gnade groß machen. Und er sagt, dem hier, was er hier beschreibt, dem unterlegen wir alle. Wir sind so, wir sind Sünder. Die Gnade ist es, die uns rettet. Darin liegt die Kraft des Römerbriefes. Und der zweite Punkt ist jetzt wichtig. Den habe ich letztes Mal schon gemacht und auch wenn mir da jemand widersprochen hat, mache ich ihn nochmal, weil er mir wichtig ist. Ja, ich glaube, Paulus denkt in dieser Weltordnung, in der bei ihm auch zum Beispiel die Rollen von Mann und Frau immer noch recht festgeschrieben sind. Denn er lebt im ersten Jahrhundert und es ist sein Anliegen, das Evangelium in seiner Zeit zu verbreiten und anzuwenden. Ich meine, dass wenn wir von Paulus lernen wollen, wir uns an dieser Stelle fragen müssen, ob wir heute zu anderen Aussagen kommen als er damals. Ich weiß, dass das heiß ist. Ich finde das aber ehrlicher, als zu sagen, Paulus hat das zwar nicht gesagt, aber hat wahrscheinlich eigentlich gemeint. Wir sagen, nein, Paulus hat das gemeint. Die Frage ist, was wir sagen, wenn wir das tun, was Paulus tun, nämlich das Evangelium in unsere Zeit transponieren. Denn das tun wir an anderen Stellen auch. Zum Beispiel hat Paulus die Sklaverei nicht kritisiert. Und keiner geht da mit ihm von uns hier, glaube ich. Was er über die Rolle der Frau sagt, da gehen viele von uns nicht mit Paulus. Wir dürfen wie Paulus fragen, das ist mein Punkt, was bedeutet das Evangelium in unserer Zeit? Und unsere Zeit ist eine andere. Wir wissen andere Dinge über die Welt als Paulus, da kann er nichts für. Aber da ganz konkret zu unserer Fragestellung, weiß ich zum Beispiel oder kenne homosexuelle Partnerschaften, die passen nicht auf diese Beschreibung, die Paulus hier macht. Diese Menschen, die ich da kenne, die kann ich nicht in einem Atemzug nennen mit Neid, Mord, Streit, Betrug, Hinterhältigkeit und so weiter. Wird das den Menschen, die du kennst, den Schwulen, den Lesben, den Transsexuellen, wird denen das gerecht? Das ist keine Kritik an Paulus, es ist schlicht eine andere Situation, eine andere Gesellschaft, es sind andere Fragen. Also das ist mein Empfinden, da passt etwas ganz massiv nicht zwischen diesen einzelnen biblischen Aussagen, diesen einzelnen, und meiner Erfahrung. Und wenn ich sehe, wie viel Leid pauschale Verurteilung von Homosexualität gebracht hat für Menschen, dann muss ich mindestens, es müssen mir mindestens Fragen kommen. Da beginnt ein 15-Jähriger zu ahnen, dass er schwul ist. Und die Kirche sagt ihm, indirekt natürlich, ja, das sagt sie ihm nicht ins Gesicht, aber weil sie Römer 1 zitiert, so einer bist du eigentlich. Eigentlich bist du so einer. So sieht Gott dich. Unrein. Sünder. Eklig. Wahrscheinlich kommst du in die Hölle. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich weiß nicht, ob Jugendliche, die das erleben, ob das nicht doch ihr Empfinden trifft. Ich frage mich, was für eine Schuld haben wir da eigentlich auf uns geladen an Menschen, die einfach anders sind und sich das nicht ausgesucht haben. So, das heißt nicht, die Bibel ist veraltet, die hat uns eh nichts mehr zu sagen. Überhaupt nicht. Wir haben die Freiheit, ich glaube, die Pflicht zu fragen, was bedeutet es heute? Und zwar nicht eine einzelne Stelle, sondern das Gesamtzeugnis des Evangeliums, besonders das Evangelium, was Jesus Christus gepredigt hat. Und jetzt komme ich noch zu meinem letzten Schritt. Mein Ergebnis bisher ist, so grob gesagt, die Einzelstellen, jeder einzelne für sich trägt nicht so viel aus. Das Thema wird nirgends wirklich so breit verhandelt. Ich muss nach der dahinterstehenden Ethik fragen. Ich habe jetzt auch öfter das Wort Ordnung gesagt, ne? Und ich glaube, dass die biblischen Autoren in dieser Ordnung denken. Und die wichtigste ist vielleicht wahrscheinlich die Schöpfungsordnung. Genesis. Erschaffung von Mann und Frau. Okay. Und die erkennt den Text wahrscheinlich, ne? Adam und Eva so. Beschreibt unübersehbar die Polarität der Geschlechter. Die Geschlechter, die aufeinander bezogen sind und da entsteht Leben draus. So. Relativ klar, Schöpfungsordnung. Beschreibt die Welt auch ganz gut, finde ich. War offensichtlich irgendwie Gottes Idee, so dieses Mann-Frau-Ding. Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau und die Frau ist auf den Mann bezogen, der Mann auf die Frau. Passt ja auch. Weitgehend. Die Frage ist für mich, ist das wirklich eine heilige Ordnung? Ist, in die alles passen muss? Denn dann muss alles passen eigentlich. Tut es nämlich nicht. Im Jahr kommen in Deutschland rund 100 Menschen zur Welt, die kein eindeutiges Geschlecht haben. Fakt. Weder Mann noch Frau. Was macht denn da Gott mit seiner eigenen Schöpfungsordnung eigentlich? Was ist die Antwort, das nennt man intersexuell, ne? Was ist meine Antwort an einen intersexuellen Menschen, wenn Schöpfung eine heilige Ordnung ist? Er fällt nämlich da raus, diese Mann-Frau-Polarität. Und da kann er nichts für, oder sie. Also gibt es das wirklich, eine Naturordnung? Dann gibt es nämlich unnatürliche Menschen. Und das wurde und wird immer wieder gedacht, aber ihr könnt mal überlegen, in welchen Kreisen das gedacht wird. Wenn es eine heilige Ordnung gibt, für alle Zeiten unumstößlich, dann gibt es Unrein. Dann gibt es Gräuel. Also wenn es normal gibt und das ist so gewollt, dann leiden die Unnormalen. Meine Frage ist, wollen wir das? Will Gott das? Dazu müssen wir uns verhalten. Da können wir nicht einfach eine Bibelstelle nachschlagen. Da müssen wir eine Entscheidung treffen und uns verhalten zu. Okay, diese Genesis-Texte, Adam und Eva, Mann und Frau aufeinander bezogen. Man kann auch mal fragen, was ist eigentlich mit Alleinlebenden? In einer gewissen Weise fallen sie auch schon aus der Ordnung raus, fügen sich jedenfalls nicht so ganz ein, wenn das so eine heilige Ordnung ist. Stimmt für das Gefühl alttestamentlicher Gesellschaft übrigens sogar, dass man da ein bisschen rausfällt, dass Kinderkriegen eine naturgegebene Zweck ist und man es eine Schande ist, wenn nicht so. Geht für uns nicht mehr, oder? So, und jetzt Jesus. Zumindest an diesem Punkt lebt er nicht schöpfungsgemäß. Ehelos nämlich. Keine Frau in seinem Leben. Seid fruchtbar und mehret euch. Ist ein alttestamentliches Gebot. War ihm egal, oder wie? Also, worauf ich hinaus will, ist dieses. Jesus ist nicht gegen Ordnungen. Ordnungen helfen. Aber Jesus lebt ganz offensichtlich nicht unter ihnen. Er sagt, dass sogar mal Ordnungen, da geht es um den Sabbat, müssen dem Menschen dienen, nicht umgekehrt. Ja, sie sind nicht heilig, heißt das doch im Grunde. Der Sabbat ist eine gute Ordnung. Ja, so funktioniert Leben, wenn es immer wieder zur Ruhe kommt. Aber die Ordnung dient dem Menschen, nicht umgekehrt. Und offensichtlich sind für Jesus Ordnungen flexibel, veränderbar. Der sagt sowas wie, ihr wisst, dass euch gesagt wurde, ich aber sage euch. Boah. Ich aber sage euch. So, und jetzt lebe ich heute und ich sehe, Menschen sind sehr unterschiedlich und sie passen nicht alle in dieselbe Schublade. Und jetzt frage ich mich, was ist mein Ansatz für ethische Entscheidungen? Was sind die Maßstäbe des Jesus von Nazareth? Denn letztlich interessiert mich das, muss ich sagen, für meine ethischen Entscheidungen. Was lerne ich von ihm, wie er mit Ordnungen umging? Und da gibt es Maßstäbe. Aber soweit ich das sehe, es sind nicht die Alten, es ist nicht der Maßstab rein oder unrein. Manche christlichen Redner reden gerne von Reinheit. Ich höre das mir nicht mehr an. Ich halte da nichts von. Jesus hat das nicht aufgemacht, rein oder unrein, so in dem Sinne. Ne? Er hat gesagt, ja, also dein Handeln, das ist der Punkt. Was aus dir rauskommt, was du redest. Aber nicht, dass du deine Rolle da erfindest. Okay, was sind seine Maßstäbe für eine Ethik? Und da sind ein paar klar. Liebe zu Gott. Liebe zu Gott. Liebe zum Nächsten. Gnade. Sich einsetzen für andere, was er bis zum Tod getan hat, was niemand von uns so tut. Ja? Das wäre ein Maßstab. Lebst du für andere? Und ich sehe auch bei ihm, die draußen stehen, reinholen. Die aus der Ordnung fallen, reinholen. Ich kann das bei Jesus nicht übersehen, dass gerade die von den Frommen, Kirche gab's nicht, ne, aber von den Frommen verurteilt wurden, bei ihm willkommen sind, sich willkommen fühlen. Ich kann das nicht übersehen. Für uns würde das also bedeuten, dasselbe zu tun. Und ich glaube, dafür wird es höchste Zeit. Weil die Geschichte, nicht nur die Kirchengeschichte, auch die politisch-gesellschaftliche, ist wirklich voll von schlimmer Ungerechtigkeit gegenüber homosexuell empfindenden Menschen. Und zwar im Namen naturgegebener Ordnungen. Und das ist nicht nur ein bisschen dumm gelaufen, so, und das tut uns ja auch, das wollten wir auch nicht, sondern da muss man sich schon schämen. Also eben wurde da einer zitiert, der sich da entschuldigt, ja. Müsste man sich dafür entschuldigen. Da wurde verfolgt und denunziert und verbrannt und vergast und umoperiert und zwangsbehandelt. Und aus Gruppen verstoßen, ob jetzt aus der Armee oder aus dem Fußballclub oder gemobbt und am Stammtisch Witze gemacht. Und das ist nicht einfach egal für unser Thema, dass das passiert ist und immer noch passiert. Heute gibt es Staaten, in denen schwule und lesbische Menschen verfolgt werden. Also egal, wie du biblisch-theologisch darüber denkst, das muss dir wehtun. Und ich frage mich schon, warum sind es eigentlich oft die totalitären Staaten, in denen Menschen, die anders sind, verfolgt werden? Warum geht Macht und Religion so oft Hand in Hand mit der Aufrichtung heiliger Ordnungen? Und wenn du da nicht reinpasst, dann hast du es verdammt schwer. Also ihr merkt, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo es mir wehtut, was mir an dieser Geschichte wehtut. Weil ich, und das ist jetzt mehr ein Empfinden, ein Glauben als ein ganz sicher Wissen, ja. Ich glaube, dass es nicht das ist, was der Lehre des Jesus von Nazareth entspricht. Und ich glaube, wir müssten heute wieder überlegen, und das tun, was Paulus tat, was bedeutet das Evangelium jetzt? Was sind heute lebensstiftende Ordnungen? Und es mögen andere sein als zur Zeit des Levitikus. Sind wir uns fast einig. Es mögen auch andere sein als zur Zeit des Paulus. Das ist meine Behauptung und mein Anliegen. Dieser Tony Campolo übrigens, ich jetzt schon zweimal zitiert habe, der hat seine Meinung geändert in den letzten Jahren. Heute setzt er sich mit seiner Frau dafür ein, dass die Kirche für alle Menschen ein Ort der Wertschätzung ist. Und ich finde, bis dahin ist es schon noch ein Weg. Allein, ich hatte ein bisschen Bammel, das hier heute zu sagen, ja? Weil allein deine Einstellung zu dem Thema, daran machen heute Christen immer noch fest, ob du auf der richtigen theologischen Seite bist oder nicht. Könnte sein, dass Leute einen Podcast hören, um zu hören, sind die richtig oder falsch? Leute wie Tony Campolo und viele andere, die ihre Position in den letzten Jahren hinterfragen, verändern oder die sagen, Leute, wir müssen nochmal neu nachdenken. Theologisch ist das ganz schön dünnes Eis. Und wir sind schuldig geworden an Menschen und wir müssen vielleicht umdenken. Denen bläst krasse Ablehnung aus den eigenen Reihen entgegen und ich finde das erschütternd. Da ist mancher plötzlich auf der Seite der Diskriminierten. Vielleicht ist es auch kein schlechter Ort, aber schlimm finde ich es schon ein bisschen. So, drei Anregungen zum Schluss. Also ihr müsst ja nicht nur die drei Sachen merken, auf die es jetzt hinausläuft. Für mich, meine Frage, wie ist es in der City Church? Also Abendkirche gehört zur City Church, ja? Also in der Abendkirche oder in der City Church. Sind hier wirklich alle willkommen? Ich werde so eine Mail, wie ich sie damals verschickt habe, nicht mehr verschicken. Aber wie siehst du das? Möchtest du das wirklich? Sind alle willkommen? Das wäre mir das Wichtigste. Und ich glaube, das wäre jetzt etwas, das könnten wir direkt von Paulus lernen. Denn der stand in seiner Zeit vor der genau gleichen Frage. Es ging nur nicht um hetero oder nicht hetero. Es ging um Jude oder Heide. Das war nur ein ähnlich tiefer Graben damals. Also eine Kirche aus Juden und Heiden bauen, das war für ihn als Juden, der von diesem rein-unrein-Denken herkommt, eigentlich unmöglich. Und er springt über diesen Graben und sagt, doch, doch, offen für alle. Galater 3, Vers 28, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Das könnten wir von Paulus lernen. Für unser Thema, ist meine Meinung. Das Zweite, was mir wichtig wäre, es muss aufhören, egal wie wir theologisch, ethisch denken, aber es muss aufhören, dass das Sich-Outen in Kirchen oder in Familien, dass das mit Scham und mit Angst vor Ablehnung besetzt ist. Ich habe das eben schon mal gesagt, was für eine Hölle machen Jugendliche durch, die merken, dass sie nicht hetero sind und wissen, meine Eltern empfinden das als widernatürlich. Und meine Eltern werden sich schämen und die werden selbst Angst vor Ablehnung haben in ihrer Kreisen, ja. Das muss aufhören. Also, ihr seid noch jung, aber stellt sicher, dass eure Kinder wissen, egal wie ihr theologisch darüber denkt, dass eure Kinder wissen, ich kann das meinen Eltern erzählen und sie werden zu mir stehen. Das wäre mein Zweites. Und das Dritte, lasst uns mal die Angst vor dem Werteverfall aus diesem Thema verbannen. Ich glaube, es gehört da nicht hin. Lasst uns Gottes Geist zutrauen, dass er das ein oder andere in unserem Denken und in unserem Urteilen ja vielleicht auch zum Positiven verändert und nicht nur alles verfällt. Ja, vielleicht ist das nicht alles nur Zeitgeist, vielleicht ist da auch eine Portion Heiliger Geist. Lasst mal diesen Gedanken zu. Ja, ich habe eben zum Gen gesagt, ich mache ganz plötzlich Schluss, das ist genau jetzt. Ich danke euch fürs so lange Zuhören. Gen wird was spielen. Und ihr könnt Fragen auf diese Zettel schreiben und ich versuche ein paar zu beantworten.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.